Im Römerbrief im 8. Kapitel, ab Vers 18, da schreibt Paulus: Ich bin überzeugt, das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Gott wird sie an uns offenbar machen. Die ganze Schöpfung wartet doch sehnsüchtig darauf, dass Gott die Herrlichkeit seiner Kinder offenbart. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings nicht durch eigene Schuld. Vielmehr hat Gott es so bestimmt. Damit ist aber eine Hoffnung verbunden, denn auch die Schöpfung wird befreit werden aus der Sklaverei der Vergänglichkeit. Sie wird ebenfalls zu der Freiheit kommen, die Gottes Kinder in der Herrlichkeit erwartet. So, das sollte jetzt eigentlich weiterschalten. Jetzt. Wir wissen ja, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz wie in Geburtswehen. Bis heute. Und nicht nur sie. Uns geht es genauso. Wir haben zwar schon als Vorschuss den Geist Gottes empfangen, trotzdem seufzen und stöhnen auch wir noch in unserem Inneren. Denn wir warten ebenso darauf, dass Gott uns endgültig als seine Kinder annimmt. Dabei wird er auch unseren Leib von der Vergänglichkeit erlösen. Denn wir sind zwar gerettet, aber noch ist alles erst Hoffnung. Und eine Hoffnung, die wir schon erfüllt sehen, ist keine Hoffnung mehr. Wer hofft schließlich auf das, was er schon vor sich sieht? Wir aber hoffen auf etwas, das wir noch nicht sehen. Darum müssen wir geduldig warten. Ja, soweit dieser Text aus Römer Kapitel 8. Ja, ich kann mir vorstellen, dass für viele von euch das eines der Lieblingskapitel der Bibel ist. Paulus ist im Römischen Reich unterwegs, um die gute Nachricht von der Gnade Gottes zu verbreiten. Aber in Rom selbst, in der Hauptstadt, da war Paulus noch nie. Deshalb plant Paulus einen Besuch in Rom. Er will die christliche Gemeinde dort besuchen. Paulus will in Rom das Evangelium, die gute Nachricht, predigen. Das steht in Kapitel 1, Vers 15. Was ist eigentlich das Evangelium? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir etwas zurückgehen zu der Zeit, als Jesus in Israel lebte. Jesus war im Land unterwegs. Er redete von Gott und seinem Reich, also von Gottes Reich. Und Jesus heilte Menschen. Durch das, was Jesus sagte und tat, verstanden viele Menschen, Jesus ist der Sohn Gottes. Wenn Gott seinen Sohn in diese Welt sendet, dann hat Gott diese Welt nicht aufgegeben. Gott will etwas mit dieser Welt tun. Also warteten die Jüngerinnen und Jünger Jesu gespannt, dass Jesus irgendwie die Dinge in die Hand nehmen würde. Aber dann wurde Jesus gefangen genommen. Jesus ließ alles mit sich machen. Am Ende wurde Jesus am Kreuz hingerichtet. Gott hatte nicht einmal eingegriffen, als sein Sohn getötet wurde. Die Jüngerinnen und Jünger Jesu, die wurden durch dieses Ereignis sehr verunsichert. Sie wussten nicht weiter. Sie hatten ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt. Jetzt war Jesus tot. Die Jüngerinnen und Jünger hatten Angst. Doch dann kam der Moment, als Jesus Christus von den Toten auferstand. Die Jüngerinnen, die Jesus zuerst sahen, die brachten den Jüngern die gute Nachricht. Jesus ist auferstanden. Also hatte Gott doch eingegriffen, aber anders als Jesu Jünger gedacht hatten. Und dieses anders als wir denken, das ist eben auch Teil dessen, was Paulus hier in diesen Versen schreibt. Also da begegnet uns das wieder. Die gute Nachricht, des Evangeliums ist also, Gottes Geschichte mit dieser Welt geht weiter. Die Krippe, das Kreuz und das Grab, das alles waren nur Durchgangsstationen, aber sie waren notwendig. Denn die Krippe zeigt uns, Gott liebt diese Welt und kommt in diese Welt. Das Kreuz zeigt uns, Gottes Gnade für die Menschheit ist so groß, dass Gott sogar den Tod auf sich nimmt. Das leere Grab zeigt uns, Gott ist nie am Ende mit seinen Möglichkeiten. Auch der Tod hat bei Gott nicht das letzte Wort. Die Jüngerinnen und Jünger lernten von Jesus, dass Gott schon lange einen Plan hatte, wie er sein Reich aufrichten würde. Eigentlich ist Gottes Plan schon in den Schriften des Alten Testaments beschrieben. Manches versteht man aber erst im Nachhinein so richtig. Dazu gehört, dass Gott alle Menschen einlädt, Teil von Gottes Reich zu werden. Gottes Rettungsplan richtet sich nicht nur an das Volk Israel. Was ist das Evangelium? Manchmal bringen wir es auf eine kurze Formel. Jesus ist am Kreuz für deine Sünden gestorben. Doch wer ist Jesus? Was hat sein Tod mit mir zu tun? Man muss eben doch etwas mehr erklären. Die kurze Formel, die lässt Fragen offen. Paulus will den Christen in Rom darlegen, wie seine Predigt des Evangeliums aussieht. Schlussendlich schreibt Paulus einen 16 Kapitel langen Brief. Denn das Evangelium mag sich zwar auf eine kurze Formel bringen lassen, aber das Evangelium verändert alle Bereiche unseres Lebens. Auch deshalb lässt sich so viel darüber sagen. Am Ende des 7. Kapitels seines Briefes schreibt Paulus vom Tod und vom Leben. In den Versen 24 und 25. Unser Leib, unser Körper, der steuert unaufhaltsam auf den Tod zu. Auch wenn wir diesen Gedanken oft ausblenden, so wissen wir doch, den Tod, den können wir nicht abstreifen. Und dieser Tod hat mit unserer Sünde zu tun. Bevor Adam und Eva Gottes Gebot übertraten, da lebten sie in einem Garten. Und in diesem Garten, da stehen zwei besondere Bäume neben vielen anderen Bäumen. Und einer dieser beiden Bäume ist der Baum des Lebens. Wer von diesem Baum isst, der lebt ewig. Kurze Klammerbemerkung. Für mich bleibt offen, ob es heißt, er isst einmal und lebt ewig oder er bleibt halt dabei und isst immer wieder davon und lebt ewig. Also das nur als Klammerbemerkung, das bleibt einfach offen. Solange Adam und Eva in dem Garten lebten, hatten sie Zugang zum Baum des Lebens. Aber als sie Gott ungehorsam wurden, durften sie nicht länger in Gottes unmittelbarer Nähe bleiben. 1. Mose 3, 22 bis 24, diese Vertreibung aus Gottes Nähe. Und damit hat die Menschheit den Zugang zum Baum des Lebens verloren. So hängen Sünde und Tod miteinander zusammen. Weil Sünde uns von Gott trennt, haben wir keinen Zugang mehr zu ewigem Leben. Doch Jesus ist in die Welt gekommen, um uns Menschen wieder mit dem Vater in Verbindung zu bringen. Und interessant ist, dass der Baum des Lebens dann im letzten Buch der Bibel wieder auftaucht, in Offenbarung 2, Vers 7 und 22, Vers 2. Könnt ihr gerne mal nachlesen. Wie gestalten wir denn nun das Leben, welches Jesus Christus uns schenkt? Nun, Gott schenkt uns das Leben, da ist es nur richtig, dieses Leben so zu gestalten, wie Gott es will. Schließlich ist dieses Leben ja ein Geschenk von Gott. Paulus schreibt davon, dass wir geistlich denken sollen. Römer 8, Vers 9. Gott gibt uns die Freiheit, unser Leben nach seinem Willen zu gestalten. Gott rüstet uns mit dem Geist von Jesus Christus aus. So lernen wir von unserem Vorbild, Jesus Christus. Schließlich sind wir Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus. Wir gehen mit Jesus mit. durch den Tod hindurch mit der Hoffnung auf die Auferstehung. Und diesen Weg ist Jesus uns vorausgegangen. Jesus ist am Kreuz gestorben. Jesus hatte von seinem Vater die Zusage der Auferstehung, aber mehr als dieses Wort Gottes hatte Jesus nicht. Jesus konnte den Weg an das Kreuz gehen, weil er seine Hoffnung auf Gottes Zusage setzte. So ist Jesus für uns ein Vorbild dafür, auf Gott zu hoffen. Wir benutzen hierfür auch das Wort Glaube. Wir glauben an Gottes Zusage. Gott wird uns eines Tages auferwecken, damit wir ewig mit ihm verbunden sind und leben. Wir bekommen einen neuen Zugang zum Baum des Lebens. Nun schreibt Paulus davon, wie ein hoffnungsvolles Leben aussehen kann. Vers 18. Dabei fängt Paulus bei sich selbst an. In seinem Dienst für Jesus hat Paulus viel erlitten. In 2. Korinther 11 listet Paulus vieles davon auf. Doch wenn Paulus diese Leiden auf eine Waage legen könnte, so eine althergebrachte Balkenwaage, dann würde auf der anderen Seite der Waage die Herrlichkeit eines Lebens in Gottes Gegenwart liegen. Und für Paulus ist klar, das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Und Paulus meint hier nicht nur das Leid, welches er als Apostel erlebt hat. Ich denke, dass Paulus hier generell unsere begrenzten menschlichen Möglichkeiten im Blick hat. So schreibt Paulus in 2. Korinther 4, 16 und 17, darum lassen wir den Mut nicht sinken, auch wenn unsere äußeren Kräfte aufgezehrt werden, bekommen wir innerlich Tag für Tag neue Kraft. Die Not, die wir gegenwärtig leiden, wiegt leicht, denn sie bringt uns eine Fülle an Herrlichkeit, die jedes Maß übersteigt und kein Ende hat. Das ist die Einstellung, aus welcher Paulus heraus unermüdlich im Römischen Reich unterwegs war, um Menschen das Evangelium zu bringen und an unterschiedlichen Orten Gemeinden zu gründen. Er wusste sich von seinem Herrn in diesen Dienst berufen und die Anstrengungen seines Dienstes, die nahm Paulus gerne auf sich, weil er an die Herrlichkeit dachte, die uns erwartet. Paulus war davon überzeugt, dass dies für uns alle gilt. Unser Leid ist zeitlich begrenzt. Dem steht ewige Herrlichkeit gegenüber. Das dürfen wir uns bewusst machen. Jetzt erweitert Paulus den Kreis derer, die auf die Herrlichkeit Gottes warten. Vers 19. Paulus sagt, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass Gott die Herrlichkeit seiner Kinder offenbart. Die Schöpfung hat sich ihr Leid nicht selbst ausgesucht, aber sie steckt mit drin in der Geschichte der Sünde. Denn die Schöpfung ist der Lebensraum des Menschen. Heute verstehen wir immer besser, wie die Entscheidungen, die wir Menschen treffen, unseren ganzen Lebensraum betreffen und leiden lassen. Doch weil Gott eingreift, endet die Geschichte dieser Welt nicht mit dem Leid, sondern sie wird in Herrlichkeit enden. Die Schöpfung hat nicht gegen Gott rebelliert, aber die Schöpfung leidet unter den Folgen der Sünde. Eigentlich sollte die Menschheit Gottes Schöpfung verwalten. Menschen haben die Möglichkeit, die Schöpfung umzugestalten. Leider nutzen sie ihre Möglichkeiten oft für eigene Ziele, sodass am Ende die Schöpfung darunter leidet. In der Person Jesu kommt Gott in diese Welt und er nimmt die Schuld auf sich, als er am Kreuz stirbt. Als Jesus von den Toten aufersteht, wird klar, am Ende steht nicht der Tod, sondern Herrlichkeit. Die Schöpfung wird befreit werden. Die Auferstehung Jesu ist sozusagen eine Vorschau auf das, was Gott mit der gesamten Schöpfung vorhat. Wenn wir mit Christus leben, wo stehen wir dann? Wir leben noch nicht in der Herrlichkeit. Wir leben mit einem Fuß in der Welt des Leids und mit dem anderen Fuß in der Welt der Herrlichkeit. Das Kreuz ist sozusagen der Wendepunkt, der Punkt der Überlappung von zwei Zuständen. Die ganze Schöpfung seufzt und wartet auf Erlösung, Vers 22. Es geht hier um Leid wie um Wehen, die also mit der Geburt zusammenhängen. Und warum nimmt Paulus Wehen als Beispiel? Paulus nimmt als Beispiel für Leid keine allgemeinen Bauchschmerzen, sondern er nimmt Wehen als Beispiel, weil diese Schmerzen ein Ziel haben. Eine neue Schöpfung soll entstehen. Wehen, Schmerzen. Aber mit diesen Schmerzen ist Hoffnung verbunden. Wir selbst seufzen ebenfalls, Vers 23. Wir warten darauf, dass unser Status als Kinder Gottes sichtbar wird. Gottes Geist war bei der Schöpfung da. Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Bei der neuen Schöpfung ist Gottes Geist ebenfalls da. Gottes Geist zieht uns in Richtung des neuen Lebens. Gottes Geist ist die erste Frucht der Herrlichkeit in unserem Leben. Wir erleben so ein kleines Stück davon, wie es einmal sein wird. Paulus selbst hat einiges an Leid durchgemacht. Er sieht sich seufzen im Gebet. Paulus fühlt sich nicht immer siegreich und herrlich, aber Paulus hat sich dafür entschieden, mit Blick auf die Hoffnung zu leben. Manche buchen im Urlaub ein Zimmer mit Blick auf das Meer oder die Berge. Wir leben ein Leben mit Blick auf die Hoffnung. Schließlich kann man nicht auf etwas hoffen, was man schon hat oder sieht. Das alles ist Teil des Evangeliums, der guten Nachricht. Jesus ist für unsere Sünden gestorben und schenkt uns das Leben. Das bedeutet nicht, dass Gott uns alles Schwere im Leben abnimmt, aber Gott wird Teil unseres Lebens. Gott führt uns bis zum Ziel. Wir sind als Christen voller Hoffnung, aber wir tun nicht so, als ob es kein Leid gäbe. Wir wissen, dass Leid nicht das Ende ist. Deshalb können wir uns in der Gemeinde gegenseitig ermutigen und helfen, Durststrecken des Glaubens zu überwinden. Ich denke, das ist eine wichtige Rolle von Gemeinde, dass wir uns eben gegenseitig unterstützen in schwierigen Zeiten. Gemeinde ist nicht dazu da, dass wir uns gegenseitig vorspielen, wie toll wir doch sind. Wir dürfen mehr erwarten, weil wir Gott Glauben schenken. Und das gibt uns die Perspektive, geduldig zu warten, bis Gottes Zeit gekommen ist. Amen.